Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und ich begrüße ganz herzlich von ganzem Herzen. Ich glaube, das letzte Mal haben wir uns gesehen, oder? Haben wir uns das letzte Mal gesehen? Nee, ja klar, wir haben uns gesehen. Also unser letztes Treffen war vis-à-vis von Angesicht zu Angesicht und nicht im Podcast. Lieber Thomas, Grüße nach München.
Ja, hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ja, zu Weihnachten sind wir gefahren. Erinnerst du dich?
Ich erinnere mich, ja. Es war
kalt.
Sehr kalt. Und aber es ging zum Radfahren. War es in Ordnung?
Ja, kalt und sonnig. Eigentlich, also mir ist lieber, also das Wetter wäre mir lieber gewesen als irgendwie 4 Grad mehr und dafür Regen oder so. Das ist ja nochmal deutlich ekeliger. Aber der Podcast haben wir nicht aufgenommen, weil es war Weihnachten. Da haben wir uns urig, da war es urig, da war es gemütlich, da war keine Zeit für Podcast. Und jetzt fangen wir wieder an, haben wir beschlossen, weil neues Jahr, neues Glück, neu benannte Teams, Campagnolo feiert sein Comeback, dann dachten wir können auch unser Comeback feiern. Wir sind ja fast genauso verkrustet, veraltet und ja, die Campagnolos des deutschen Radsport-Podcast-Szene, Dingsbums-Gedöns. Oder? Nee, nicht mehr ganz technisch.
So abwegig ist der Vergleich nicht, nein.
Nee, aber technisch nicht ganz auf der Höhe, irgendwie aber doch nicht kaputt zu kriegen.
Ja, aber im Gegensatz zu Campagnolo machen wir das ja nicht beruflich.
Ja, manchmal hat man den Eindruck, die machen das auch nicht beruflich, aber etwas ketzerisch. Naja, aber trotzdem immer noch irgendwie, immer noch da. Boah, dass einem so ein Vergleich einfach so einfällt, so zwischendurch, ohne drüber nachzudenken, weiß nicht, was da sonst in meinem Kopf so vorgeht. Uns geht's, also wir hangeln uns so ein bisschen von Krankheit zu Krankheit, ne? Also ich zumindest, also erstmal nicht krank, das hat da deswegen auch die Verspätung oder die etwas, wie soll man sagen, also wir hatten eigentlich schon viel früher drüber nachgedacht, aufzunehmen, aber da habe ich einen Strich durch die Rechnung gemacht und jetzt bin ich auch schon wieder auf dem absteigenden Ast, aber naja, es ist halt auch die Jahreszeit dafür, um krank zu sein. Oder auch,
also, ja, ist ja jetzt halt zum Sommer.
Ja, auf jeden Fall. Das möchte kein Mensch. Deswegen entschuldigt bitte auch, ich versuche meinen Räuspern zu unterdrücken oder zu muten, aber manchmal wird das nicht gelingen. Ja, ist halt, ist so. Gut, wir haben auch, unsere Agenda ist relativ kurz, obwohl solange wir nicht zu hören waren, aber manches, in der Zeit ist ja auch nicht wirklich so richtig viel passiert. Vielleicht so ein paar Themen fallen uns noch zwischendurch ein, aber was sagen wir zu den Grand Tour Strecken? Worauf freuen wir uns 25? Was wird uns überraschen? Das sind so unser erster großer Programmblock. Danach sprechen wir noch ein bisschen über die Australien Tour Down Under, die ich dieses Jahr kaum gesehen habe, aber eigentlich umso mehr interessiert war. Und was noch? Ja, dann noch so Kleinkram, der uns zwischendurch wahrscheinlich einfällt. Also ich glaube, dass wir heute relativ häufig von Hütchen auf Stöckchen kommen werden. Und fang mal an. Worauf freust du dich 25 am meisten?
Die Frage, also es gibt steht nicht an.
So im Dokument, nicht, deswegen.
Es gibt nicht eine Sache, worauf ich mich wirklich freue, sondern einfach die Vielfalt der neuen Saison, würde ich mal so sagen. Mhm. Gerade was die Teams angeht, was Wechsel von Fahrern angeht, was aber auch, ich sage mal, hinter den Kulissen bei manchen Mannschaften, wo sich da extrem viel getan hat, finde ich extrem spannend. Also nimmt man nun mal das Beispiel Astana jetzt, die richtig viel Geld haben wohl jetzt durch einen neuen Investor aus China.
Neues Material auch dadurch bekommen haben, ne? Also ich glaube, das sind die ersten, die jetzt auf chinesischen Carbonrahmen unterwegs sind.
X-Lab, ja. Mhm. Genau, und die aber, ja, was die diese 3-Jahres-Wertung angeht, mit dem Rücken zur Wand stehen und da schon so ein kleines Wunder vollbringen müssten, wenn sie jetzt über den sportlichen Wege nicht aus der World Tour absteigen wollen würden. Das ist nur eines von vielen Beispielen.
Hat man sich ja vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet von Cavendish, ne? Da noch den einen oder anderen Punkt sich reinzuholen, der da nicht gekommen ist. Cavendish, okay, vielleicht spielen wir das Ping-Pong-mäßig. Ich freue mich sehr und bin auch sehr gespannt über Tom Pidcock von der Leine gelassen, von der Kette befreit, von den Zwängen, fällt kein anderes Wort ein, das wieder befreit, von den Zwängen nicht mehr unterliegend, was mit ihm da passieren wird beim Team Q36.5. Nibali im Hintergrund. Ja, was? Wie wird sich das auswirken? Dieses Jahr kein Cross gefahren, sich ausschließlich damit, hat jetzt auch, glaube ich, schon das erste Rennen gewonnen in Australien bei dieser Tour. Oh, wie heißt die?
Just heute an dem Tag der Aufnahme, ja. Also es ist der Mittwoch, an dem wir Mittwochabend, an dem wir aufnehmen, hat er sein erstes Rennen bei der Al-Ula,
ja.
Saudi-Arabien.
Ah, okay.
Gewonnen. Wenn wir das kurz mal einen Haken hintermachen, das war genau sowas, was ihm ja liegt. Eine schwierige Zielankunft. Zum Schluss ging es extrem steil berghoch und das hat er wirklich extrem souverän gewonnen, wobei diese Etappe ja sehr kurios war. Ich hatte das tatsächlich selbst verfolgt. Da wurde eine Runde gestrichen von diesem Rundkurs und auch eine Abfahrt neutralisiert dann gefahren, weil die Strecke in zu schlechtem Zustand war. Und da teilweise große Schlaglöcher und auch ja Steine oder Sand dann auf der Straße lagen. Und ja gut, für den Veranstalter würde ich sagen, ziemliches Fiasko und auch für den Radsport ist natürlich kein gutes Bild.
Wenn ja.
Also man kennt ja eigentlich vorher die Strecke. Das hat mich dann schon.
Vielleicht ist das aber auch so etwas, ne? Da fehlt halt die Tradition, dass man noch weiß, wie man vorher, dass man 2-3 Tage vorher nochmal drüber geht und alles und so. Ist vielleicht nicht die Erfahrung vorhanden. Weiß ich nicht, schwer zu sagen, aber ja, wie du sagst, Werbung ist das nicht gerade für den Sport an der Stelle.
Ja, sei es drum. Also Pidcock war es ja egal. Der hätte wahrscheinlich so oder so gewonnen. So war es dann ja recht deutlich. Und ja, also dieser Wechsel, um darauf zurückzukommen, finde ich persönlich sehr interessant vor dem Hintergrund auch, dass der jetzt gar keine Crossrennen gefahren ist. Und mir es so scheint, als hätte er einen klareren Fahrplan, als es in vielen Jahren bei Ineos der Fall war, wo ja er auf vielen Hochzeiten doch tanzen musste, gerade was das Thema Crossrennen auch angeht.
Glaubst du, er musste da? Glaubst du nicht, dass er wollte? Also ich weiß nicht, ob die ihn...
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass da diverse Markenverpflichtungen dran hingen, die jetzt in dieser Form vielleicht bei Q36.5 etwas gelockerter sind. Wobei es natürlich ja immer noch kurios ist, dass der jetzt die Straßenrennen mit Scott-Rennräder fährt und im Gelände mit einem Pinarello weiterhin unterwegs ist.
Ja, da war wahrscheinlich so eine Entwicklung, ist er ja auch drin gewesen und vielleicht ist das auch so ein Argument, dass er sagt, okay, das ist das für mich bessere Rad, ne? Das nämlich, ich meine, Scott hat ja auch Gravel-Race-Räder, Cross-Räder, alles, also sie sollten ihm da auch was hinstellen. Im Mountainbike will ich gar nicht erst anfangen, kann ich weniger gut beurteilen, aber er hätte mit Sicherheit eine Waffe für einen Kampf im Gelände gehabt, aber finde ich aber eigentlich ganz gut. Also weißt du, dass ein Fahrer sagt, ey, das hier ist das bessere Rad, Sponsor hin, Sponsor her. Und dass man da, ich meine, Pinarello hängt doch, glaube ich, auch bei Q36.5 beim Inhaber irgendwie mit drin, oder? Ist der nicht auch Anteilseigner von Pinarello?
Der Anteilseigner von Q36.5, also wir sprechen über einen schweizerisch-südafrikanischen Multimilliardär, der sein Geld im Bergbau gemacht hat, ist auch Anteilseigner bei Q36.5 und mutmaßlich auch der Eigentümer von Pinarello. Also hat da die Mehrheitsanteile.
Ja, dementsprechend, naja, also bleibt ja dann auch irgendwo in der Familie. Also und vielleicht musste man mit Scott auch noch irgendwie einen Ausrüstervertrag jetzt zu Ende, also eine Verpflichtung erfüllen. Mal gucken. Es würde mich nicht wundern, wenn in 3-4 Jahren dann Q36.5, wenn es ein Erfolg sein sollte, also wenn es da in eine Richtung geht, wo man dann sagt, ja, ne, es wird immer besser, wir haben dann jetzt auch den Pro Tour. Sie haben ja gar nicht den Pro Tour Status, oder? Sie sind doch...
Nein, nee, sie sind ein Zweitdivisionär und wenn ich das richtig verstanden habe, hat ja Pidcock die Tour de France auch schon ja so ein bisschen abgehakt, also es ist gar nicht mal sein Ziel, da irgendwie jetzt am Start zu sein. Sondern es geht ihm vielmehr um die Klassiker vor allem. Und ja, da möchte er jetzt richtig gut sein.
Ja, und das ist auch in Ordnung, ne? Und wie gesagt, also wenn in 5 Jahren Q36.5 den Pro-Tour-Status hat, würde es mich nicht wundern, wenn man dann auch auf anderen Rädern unterwegs ist, als man es jetzt ist.
Ja, aber apropos, wo wir es gerade haben mit so, also mit Mountainbike, für die Mountainbiker war das ein guter Tag. Ja? Also noch eine spannende Personalie, Alan Heatherly vom Team Jayco Alula, auch Mountainbike-Weltmeister, ist jetzt auch auf die Straße gewechselt, wurde Dritter, gleich im Prinzip, ja, bei seinem ersten richtigen Profirennen auf hohem Niveau, fand ich schon stark.
Ja, ja, also ich glaube, der Wechsel in diese Richtung ist auch deutlich einfacher als der Wechsel in die andere Richtung. Also mich möchtest du nicht auf dem Mountainbike sehen, geschweige denn in der Nähe sein.
Für so manchen Straßenradsportler ist es natürlich schwierig, die technischen Fähigkeiten zu erlangen, die es auf dem Mountainbike dann braucht.
Ja.
Andersrum, dann sich in einem Peloton zu bewegen, ist für viele Mountainbiker klar auch schwierig, aber denke ich nicht die Hürde wie andersrum.
Dann machst du es halt so wie der, du fährst einfach vorne weg und dann ist alles gut. Ne? Dann hat sich das Problem gelöst.
Jeden Tag Ausreißer.
Ja, also ich möchte nicht wissen, wie es aussähe, wenn du Roglic in meinen Cross-Country-Rennen fahren lässt. Also Gott bewahre. Du bist dran mit dem, was dich dieses Jahr überraschen wird, freuen wird.
Ja, wer wird uns überraschen? Auch das ist wieder schon eine Erkenntnis des heutigen Tages. Die Mannschaft UAE, denke ich, wird in ihrer Dominanz nicht abreißen, sondern wenn man heute sieht, also auf Mallorca ist die europäische Radsportsaison auch schon im Gange mit der Mallorca Challenge, also mehrere Eintagesrennen, die da zu einem Rennverbund zusammengefasst sind und da ja wieder drei Fahrer in den Top 3, Jan Christen und Antonio Morgado, zwei extrem junge Fahrer, Morgado, der vor 2 Jahren bei der Junioren-Weltmeisterschaft noch von Emil Herzog geschlagen wurde und jetzt sein zweites Jahr da hat und Jan Christen auch erst 20 Jahre alt, aber auch mit einem Vertrag bis 2030 bei der Mannschaft, die jetzt übrigens UAE Team Emirates XRG heißt.
Ja, ich weiß schon, dass ich das frühestens am Ende der Tour einigermaßen drauf habe.
Das sei dir nachgesehen, ja. Das ist auch nicht von wesentlicher Bedeutung, würde ich sagen.
Ja, sag das mal dem Sponsor, der da Millionen reinputtert.
Ja, letzten Endes ist es ja dieselbe Interessensgemeinschaft, die dahinter steht. Okay. Also es wechselt nur sozusagen das Produkt, das beworben wird. Was ich mich so ein bisschen frage bei dem Team gerade ist, das kann irgendwie nicht mehr lange gut gehen. Man hat es im letzten Jahr schon in Ansätzen bei der Tour de France gesehen. Also wenn man sich da an diese Etappe über den Galibier erinnert, wo Ayuso nicht für Pogacar fahren wollte. Und ist ja jetzt, Ayuso ist immer noch in der Mannschaft, aber ist nicht der einzige, wie gesagt, von diesen jungen, aufstrebenden Top-Talenten. Und irgendwann sind es halt mal zu viele im Kader, was ich jetzt schon eigentlich so sehe, dass da perspektivisch die Teamharmonie, denke ich, so ein bisschen in Gefahr gerät.
Ja, ich sehe das Problem natürlich genauso. Vor allen Dingen, da sind ja auch immer noch sehr, sehr viele junge Fahrer, ne? Also 19, 20, 21, 21, 22. Und auch nicht die schlechtesten, ne? Also ein Ayuso, Del Toro, die würden in sehr, sehr vielen Teams die Kapitänsrolle einnehmen. Oder zumindest schon sehr nah dran sein. Ich weiß es nicht, ob man die Leute einfach mit Geld ruhig stellt. Also, ne, kann man ja machen, kann man versuchen zumindest. Ne, aber wird interessant. Aber ich frage mich immer, wie hoch das Einzelinteresse ist oder wie groß die eigenen Ambitionen sind im Vergleich zu dem Teamgedanken und so. Man muss da halt gucken, wie man das als Team geformt kriegt. Ich glaube, das ist... Und das ist auch schwer, weil, ne, bei wie viel Fahrer sind das jetzt? 29?
30. Nee,
29
haben sie tatsächlich, ja.
Wie will man die alle, ne? Und ist eine schwierige Aufgabe. Wahrscheinlich brauchen die fast mehr Psychologen als sportliche Leiter in dem Team. Aber was ich auch interessant finde, da, ne, also, Entschuldigung, sportlichen Leiter sind ja auch sehr, also natürlich viele Italiener, ne, aber ansonsten hat man auch ganz viele andere Landsmänner und Landsfrauen, ne, kann nur Männer natürlich, mit dabei, also versucht man da auch vielleicht den jeden Leuten so einen Ansprechpartner zu geben. Es wird interessant, aber ich sehe irgendwie in den, auch das, was du vom vergangenen Jahr angedeutet hast, schon so, ne? Ja, stimmt, aber ich glaube, die werden die alle noch einordnen. Und die wissen ja auch, die können jetzt vielleicht noch ein, zwei riesige, große Saisons zusammen so absolvieren und dann wird eh der ein oder andere seinen Weg gehen. Ich weiß nicht, ist bei Pro Cycling ist auch so eine Übersicht, wie lange die Verträge noch laufen?
Mhm. Also du kannst sehen unter Transfers, wer im nächsten Jahr zumindest dann geht. Also ja. Das sind so Fahrer wie Adam Yates, Rafael Majka, Felix Burchard, na klar, logisch, aber das sind ja jetzt nicht die, sag ich mal, jungen, aufstrebenden Talente, sondern die hat man ja alle extrem langfristig ans Team gebunden. Also wenn man jetzt auch nochmal schaut, also beispielsweise Pablo Torres, der mit 19 jetzt Profi geworden ist, bei denen der hat im letzten Jahr die Königsetappe der Tour de l'Avenir auf den Colle delle Finestre mit Bergrekord gewonnen. Der hat auch einen Vertrag bekommen bis 2030. Im Radsport eigentlich eher unüblich.
Der erlegt
gerade für einen 19-Jährigen.
Ja, das ist schon abgefahren. Ja, der hat noch ein paar Jährchen da. Ja, aber vielleicht ist es auch da so weit, dass man jetzt sagen muss, okay, da wird jetzt auch schon wirklich darauf hingearbeitet, dass mit Ablösesummen und so, ne? Vielleicht lassen die sich ja dann, wenn er sagt, okay, 27, jetzt steht hier draußen das Team Ineos an der Tür und klopft oder Ralf Denk hat gerade einen Telefax geschickt. Vielleicht sagt dann UAE, ja, also der hat jetzt noch 3 Jahre hier einen Vertrag, das kostet was. Vielleicht denken, ist das auch eher in diese Richtung sogar von denen schon gedacht?
Mag sein, ja. Es gibt ja im Hintergrund immer noch dieses Projekt One Cycling, was über dem Radsport drüber schwebt so ein bisschen. Also wurde jetzt zumindest schon mal eine Firma auf diese Bezeichnung registriert. In London war das, meine ich. Hinter den Kulissen soll da wohl einiges vonstatten gehen. Ich bin aber nach wie vor, also das würde natürlich enorm viel Geld in den Radsport spülen, mal abgesehen davon, dass das bei vielen Radsportfans natürlich auf Ablehnung stößt, ob der Geldgeber, die dahinter stecken. Aber ich glaube persönlich nach wie vor, dass das nicht funktionieren wird,
ja,
weil einfach die Tour de France nicht mitmacht. Und wenn du im Radsport die Tour de France nicht auf deiner Seite hast, dann kannst du vieles machen, aber du wirst nie die Aufmerksamkeit bekommen.
Absolut deiner Meinung. Ohne die Tour läuft es nicht oder das. Die Tour ist einfach zu groß für alles andere. Also das ist jetzt, kann man positiv sehen, das kann man negativ sehen, aber wo die Tour nicht mitmacht, das ist halt dann am Ende des Tages nicht von Interesse. Ich weiß auch nicht, ich glaube nicht, dass man das, also ich wüsste nicht, wie man das aufbrechen könnte und der Tour geht's immer noch so gut in vielerlei Hinsicht, dass die gar, also die haben ja keinen großen Grund, was zu ändern. Warum sollte die Tour etwas ändern? Puh, ist denen auch egal.
Nee, die leben ja im Schlaraffenland, sag ich mal.
Saus und Braus, Milch und Honig fließt und die Tauben fliegen ins geöffnete Mündlein rein. Das ist
so ungefähr, ja, also wenn du dir Bild aus dem Radsport mal in einen anderen Markt irgendwie rein projizieren würdest, da würde dich ja jeder für verrückt erklären, dass du halt eine Cash-Cow hast, die, an der nicht zu rütteln ist, über ein Jahrhundert fast im Prinzip, komplette Geld nimmt.
Vielleicht so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es in meiner Wahrnehmung zum Beispiel, vielleicht so wie bei Apple das iPhone. Ne? Also die machen auch schöne Computer und so und die kosten auch was und die funktionieren auch gut. Aber ich glaube, das große Geld machen sie noch damit. Aber es kann auch sein, dass das eigentlich immer nur noch eine Vorstellung von vor ein paar Jahren ist oder Jahrzehnten. Keine Ahnung, das wäre aber das Erste, was mir einfällt. Nee, aber ansonsten im sportlichen Bereich, also da hat man es fast überall geschafft, noch andere Dinge nebenher zu etablieren, die auch noch Geld machen.
Das heißt, ja, klar. Also gibt es ja jetzt viele Beispiele. Golf ist ja so klassisches Beispiel, wo auch jene Investoren aus dem Nahen Osten Lifttour auf den Weg gebracht haben, also sozusagen eine Parallelveranstaltung zu der eigentlichen Tour. Bin gespannt, ob das letzten Endes auch so im Radsport versucht wird. Wird natürlich auch schwierig, weil man weiß ja hinter vorgehaltener Hand, dass die UCI, also der Dachverband des Radsports, in gewisser Weise auch zumindest etwas beeinflusst wird von der ASO, der Organisation der Tour de France. Und von daher ist es noch eine zweite Barriere, die dir im Weg stehen würde.
Ja, aber wie gesagt, also ich bin da bei dir. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das ohne die Tour irgendwas geben wird. Aber wie sind wir jetzt dahin abgebogen? Ach so, ja, die vielen jungen Fahrer nebenher. Genau. Das war es.
Ich hätte noch einen Punkt.
Bin ich nicht erstmal dran? Jetzt hier nicht vordrängen, ein junger Mann.
Das ich dachte, du wolltest schon zu unserem nächsten Programmpunkt
spielen. Nee. Ich hatte eben was, das habe ich jetzt aber. Ach so, worauf ich noch gespannt bin, mich freue, ist, das kommt allerdings später erst im Programm, deswegen möchte ich es an der Stelle nur kurz erwähnen. Die Cross-WM nächstes Wochenende ist etwas, worauf ich mich sehr freue. Dann möchte ich noch was erwähnen, an dieser Stelle vielleicht auch schon eine kleine persönliche Vorankündigung, worauf ich mich überhaupt nicht freue. Vielleicht grotesk. Ich freue mich überhaupt nicht, gar kein bisschen darauf, die Tour de France dieses Jahr nicht erleben zu können. Also so wie sonst. Da ich im Ausland bin, ich weiß gar nicht, wann ich fahre genau, aber ich glaube, ich bin ab Etappe Nummer 10, wenn ich das richtig sehe, nicht mehr. Na okay, das geht ja doch, dann können wir ein bisschen was davon aufnehmen. Aber wenn ich es richtig sehe, bin ich ab dem 12. Juli so im Ausland, dass ich weder, also ich glaube, wir haben ja immer versucht, noch so ein bisschen was aufzunehmen zumindest, ne? Hm. Aber das wird diesmal nicht gehen, allein wegen der Zeitverschiebung. Wir befinden uns in so unterschiedlichen Zeitzonen, du und ich. Es sei denn, du hast Bock mitzukommen. dass wir keine Toursendungen machen können für einen ganz langen Zeitraum. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, aber Urlaub geht. Also Frau hat dann doch recht. Das Recht auf mich auch.
Urlaub geht vor.
Ja, geht vor und so, wir haben eine einmalige Möglichkeit und die muss dann genutzt werden, aber das wird dann vielleicht nochmal zu gegebener Zeit kurz gesagt, was da, warum, weshalb, so und wohin ich mich verabschiede. Aber auf irgendwas sollte ich mich noch freuen. Ich freue mich ein bisschen darauf zu sehen, oder ich würde mir wünschen, dass sein des Fahrers Wunsch in Erfüllung geht, dass er mal so richtig reinhalten kann und mitfahren kann bei den Frühjahrsklassikern bei Wout van Aert. Dass der jetzt durch dieses Frühjahr unverletzt kommt und Cross fährt er ja noch mit, noch ein Rennen. Aber ich würde ihm wünschen und uns im Sinne der Spannung auch sehr wünschen, dass er mal bei Paris-Roubaix angreifen kann. Hm. Ob du glaubst, dass das möglich ist oder nicht, werden wir wahrscheinlich kurz vorher erst richtig besprechen können, weil wir dann erst wissen, wie es um seine Verletzungen oder Nichtverletzungen steht. Aber da hätte ich große Lust drauf. Das würde ich gerne sehen. Sagen wir mal so. Jetzt kannst du wieder. Oder was dazu sagen, wie du möchtest.
Ja, da freue ich mich auch sehr drauf, auf die Klassiker tatsächlich. Und ich hoffe persönlich, also man ist ja oft geneigt dazu, wenn ein Fahrer oder eine Mannschaft zu viel gewinnt, dass man sich wieder ein bisschen Ausgleich wünscht. So war es Ende 2023, nachdem die Mannschaft Jumbo-Visma fast alles gewonnen hat in der Saison. So ein bisschen so, dass man sich gewünscht hat, dass mal wieder andere was gewinnen. Jetzt war es aber zu sehr ins Extrem umgeschlagen im letzten Jahr, dass die extrem viele Verletzungen hatten. Gerade Wout van Aert war ja irgendwie die halbe Saison mit erst nach diesem schweren Sturz im Frühjahr und dann nochmal nach dem Sturz bei der Vuelta ausgefallen. Und daher wünsche ich ihm das auch, dass er dort bei den Klassikern richtig gut sein kann, weil wenn man sich schon mal so ein bisschen das Programm durchguckt, dann wird es natürlich interessant, vor allem in Richtung Flandern-Rundfahrt, Mailand-San Remo, wo ein Tadej Pogacar auch fahren will. Mhm. Bei Van der Poel habe ich sogar gehört, dass der San Remo eventuell auslassen möchte dieses Jahr. Und das wäre einer, der den beiden da Paroli bieten könnte in Top-Verfassung. Weiterer Punkt, den ich nennen wollte, worauf ich mich freue, auf die deutschen Fahrer. Mhm. Gerade weil es da jetzt ja doch einige Hoffnungen gibt, oder Neuankömmlinge, Rückkehrer, wie immer man das nennen mag. Also
auferstanden.
Ich freue mich gerade vor allem, wo wir gerade bei dem Team waren, auf unseren U23-Weltmeister Niklas Behrens, der dort einen Vertrag erhalten hat und der seine ersten Erfahrungen wohl dann bei den Klassikern auch sammeln wird und dem ich sehr, sehr viel zutraue tatsächlich. Und dann haben wir noch, ja, natürlich diverse andere Fahrer. Also ich freue mich auf die weitere Entwicklung von Florian Lipowitz, auf die Rückkehr von Lennart Kemner vor allem, haben viele vielleicht auch schon ein bisschen vergessen. Da hatte er im letzten Frühjahr in Vorbereitung auf den Giro d'Italia diesen schweren Unfall auf Teneriffa, als er da gegen ein Auto gefahren ist und den Rest des Jahres keine Rennen mehr bestreiten konnte. Und in diesem Jahr neues Team, Lidl Trek. Finde ich aus deutscher Sicht dann nochmal doppelt spannend. Die haben nämlich mit Tim Thorn-Teutenberg ist da jetzt ein Fahrer-Profi geworden, der, da kommen wir später drauf, gleich am Anfang der Saison gezeigt hat, dass er großes Potenzial in den Sprints hat.
Und der ja aus einer Radsport, ich würde fast für deutsche Verhältnisse Dynastie kommt. Also da steckt ja ganz viel Radsport, bei meinem Wunsch fast sagen Historie, irgendwie so im Hintergrund. Bin ich auch gespannt, was Lidl Trek, bin ich nochmal die Tage drüber gestolpert. Ich glaube einfach nur irgendwie bei der Tour Down Under von so einem Technik-Ding, also mit was für Kettenblättern, wir waren irgendwie mit Carbon-Kettenblättern, glaube ich, unterwegs oder so. Auch nicht das hässlichste Rad, was die da mit unterwegs sind. Und ich bevor ich dich jetzt nochmal in Monolog lasse, damit ich in der Zeit die Nase putzen kann, ich freue mich auch wieder auf den Frauensport. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, so viel über Frauensport gesprochen wie selten. Und bei der Tour Down Under habe ich bisher auch nur ein paar Bilder gesehen, aber das hat mich auch schon wieder sehr erfreut und wird zunehmend wichtiger irgendwie für uns auch. Oder zumindest für mich in der Wahrnehmung.
Dem würde ich voll zustimmen. Also Next Level, der Frauenradsport entwickelt sich immer weiter, gerade auch was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Und ich glaube, in diesem Jahr wird es dort vor dem Hintergrund gerade der Verschiebung bei den großen Fahrerinnen, also Demi Wollering, die jetzt zum Team FDJ gewechselt ist und damit vielleicht die Dominanz eines Team SD Works ein bisschen aufgebrochen wird.
Ja, auf jeden Fall, ja.
Das ist sehr interessant und auch gerade auch da die deutschen Fahrerinnen, Antonia Niedermeyer, beispielsweise, die bei den Rundfahrten letztes Jahr sehr gut war, hoffnungsvolles Talent ist, Ricarda Bauernfeind, Liane Lippert, also da gibt es viele Namen, die aus deutscher Sicht extrem interessant sind. Und das Thema Frauenradsport nimmt auch mittlerweile in der generellen Sportberichterstattung noch eine ganz andere Rolle ein, als es noch vor, sage ich mal, 4, 5 Jahren der Fall war.
Ja, das wäre jetzt noch ein Zeitraum, den ich so benannt hätte.
Ja, nochmal vielleicht den vorherigen Punkt zu Ende zu führen.
Oh, Entschuldigung.
Bei den deutschen Fahrern, was ich erfreulich fand, auch in der Winterpause, dass John Degenkolb noch mal ein Jahr dranhängt, also hat sein Vertrag jetzt, wie alt ist das, 36, noch mal bis Ende 2026 verlängert. Dann auch spannend natürlich neue Teams für die Red Bull Fahrer, Maximilian Schachmann jetzt zurück bei Sudal Quickstep, Emanuel Buchmann jetzt nochmal Neustart mit 32 bei Cofidis, also sozusagen der designierte Nachfolger von Simon Geschke. Und da sind wir wieder beim Thema Campagnolo.
Ja.
David muss der sich, oder wird er sich
dünnes Eis.
Unterwegs sein.
Damit muss er sich rumschlagen, was wolltest du sagen? Ich weiß es doch genau.
Nein.
Oh, nein.
Genau, das ist so erstmal grober Abriss über die deutschen Fahrer, worauf ich mich freue, natürlich auch bei den Klassikern. Ich hoffe, dass er da wieder seine eigenen Karten spielen kann. Nils Polit, zumindest bei Paris-Roubaix.
Die Rolle, die er grundsätzlich in diesem Team einnimmt, finde ich interessant, beziehungsweise wird dieses Jahr wahrscheinlich nochmal irgendwie, wird keine andere sein, aber ich glaube, es wird sich nochmal, wie soll man sagen, noch mehr zuspitzen oder wie soll ich sagen, also ich glaube, seine Rolle wird nicht unwichtiger sein als im vergangenen Jahr. Und in diese Rolle des Captain de la Route irgendwie noch mehr reinzuwachsen und derjenige, der im flachen Raum bolzt vorne. Und vielleicht auch ein bisschen so die jungen Wilden einzufangen oder ihnen ein Vorbild zu sein, das wird mit Sicherheit spannend. Ja, doch. Aber nützt ja nichts, uns jetzt Gedanken zu machen über die ganze Saison. Da werden wir noch genug sehen. Lass uns dann auch mal anfangen mit dem ersten Rennen, was wir schon verpasst haben, wo wir eigentlich letzte Woche vorher aufgenommen haben wollten, aber dann meine Gesundheit einen Strich durch unsere Rechnung gemacht hat. Oder nee, durch deine, meine Rechnung, unsere Rechnung, keine Ahnung.
Durch unsere. Also durch deine und unsere. Letzten Endes war es erst deine, die betroffen war und dann auch unsere, weil der Podcast dann verschoben war.
Gut. Tour Down Under, immer so offiziell jetzt, also ich bin beim Kollegen, wir sprechen im Kollegenkreis dann relativ häufig natürlich auch über Radsport und für dich und mich ist das schon so ein bisschen wie die Silvesterrakete geht los, ab jetzt warten wir auf die Tour Down Under, bis dann geht der Radsport endlich auch los, aber so in der breiten Wahrnehmung habe ich den Eindruck, ist es noch nicht so angekommen, dass die, also ein Kollege mit mehr Ahnung vom Radsport meint schon, nee, für ihn geht mit Paris Tour erst die Radsportsaison los, ist ein Punkt, den man haben kann. Ich sehe es anders. Aber
Paris Tour, dann ist die ja schon vorbei, weil das ist ja im Oktober.
Paris Tour, nee, was meine ich?
Paris Nizza.
Meine ich Paris Nizza? Ja, dann schon. Ja, klar. Ja, Paris Nizza. Damit geht für ihn die Saison.
Ansonsten hätte dein Kollege das Radsport ja verschlafen.
Nee. Ich hab's verdattelt. Also ich hab's den falschen Namen wieder mir gemerkt. Oder was ist falsch aus meinem Hirn abgerufen? Da gebe ich, das nehme ich auf meine Kappe. Für ihn beginnt damit erst mit dem Startschuss der europäischen Saison, das Radsportjahr. Aber also für uns ist Ende Januar, ich glaube meistens so um den 20. rum, da geht's los, oder? Also da gibt's kein Vertun.
Ja, konntest du was? Hast du was davon mitbekommen?
Ich habe ein paar Bilder, also ich habe die letzte Woche auch, muss ich zugeben, primär damit verbracht, meine Krankheitswunden zu lecken und wach zu bleiben. Hab viel Zeit am Tag verschlafen und in der Nacht auch. Deswegen nicht wirklich viel. Hab mir immer nur so entweder mal so Kurzzusammenfassungen angeguckt oder so eine Zieldurchfahrt. Aber ganze Etappen, muss ich gestehen, habe ich nicht geschafft. Also da war ich einfach zu platt.
Also ich fand das so ein tägliches Ritual fast schon, weil man muss wissen, das läuft ja immer nachts dann im Prinzip, fahren die zu unserer Uhrzeit, weil es in Australien am anderen Ende der Erde ist, wegen der Zeitverschiebung, waren die Übertragungen immer so, glaube ich, von 1 Uhr bis 5.30 Uhr oder so. Für mich war das immer ein ganz gutes Ritual, nach dem beim Frühstück sozusagen die letzten Kilometer der Aufzeichnung anzuschauen, nachdem es gerade
vorbei war. Schließt du so früh auf?
Ja, um 6 so, also.
Ah, okay. Ja, ich hatte eine Zeit lang auch mal, als ich früher aufgestanden bin als jetzt, also meistens um 4:45, da habe ich dann auch morgens so beim Kaffee die meisten letzten Kilometer sehen können und das war auch wirklich immer schön, aber wenn man nicht so früh aufstehen muss, dann macht man, also, fällt es mir manchmal schwer.
Ja, und das bringt einen ja auch so ein bisschen, macht Freude auf Urlaub vielleicht auch, sage ich mal, wenn ich die Fotos dann oder
absolut.
Bilder von da sehe. Aber lass uns doch gleich die Frauen Tour Down Under mit reinnehmen.
Ja, gerne.
Die war nämlich sozusagen war vor den Männern waren die dran. Die hatten nur 3 Etappen, sage ich mal. Also es war, eine Sprintetappe potenziell, eine die klassische Bergankunft wie Langer Hill und eine bergige Etappe noch, die aber zum Schluss nicht ganz so schwer war. Also diese erste Etappe von Brighton nach Snapper Point wurde überraschend mit einem relativ langen Solo von einer Ausreißerin gewonnen. Also es haben sich da tatsächlich die Sprinterinnen die einzige Chance in diesem Jahr abluchsen lassen. Danique Hengefeld ist jetzt auch nicht ein Name, den man alle Tage hört im Frauenradsport. Also war jetzt erst ihr zweiter Profisieg, aber fürs deutsche Team Ceratizid.
Wieso komm ich denn hier bei Pro Cycling Stats nicht auf die Woman Elite? Verstehe, wer will. Irgendwie, ich hätte mir das gerne auch aufgerufen, aber der will immer nur.
Verlinkst so. Dir mal in den Shownotes.
Ja, ich bin zu blöd. Ah, doch, hier ist es. Ha, Gott sei Dank. Aber ich nehme den Link sehr, sehr gerne an.
Okay, das war die erste Etappe und die zweite Etappe war dann ja direkt die Bergankunft am Vilanga Hill. Wurde bei den Frauen, glaube ich, auch zweimal gefahren dieses Jahr. Also ist ja bei den Männern sonst Usus. Erfreuliche Überraschung vom Team von Jonathan Waters, sage ich mal, oder dessen Hemisphäre.
Ja, doch, das kann man
EF Education.
Ja.
Er ist da ja auch involviert bei der Frauenmannschaft. Noemi Rüegg, eine Schweizerin, hat die Bergankunft da gewonnen.
23 Jahre, auch noch relativ jung. Und ich bin ja immer noch, kurze Exkurs an der Stelle, auch in der Social Media Darstellung dieses Teams von Education First, das, die machen so viel sehr gut und richtig. Also da werden als jetzt die Trikots vorgestellt wurden und so die ersten Bilder kamen dann, ne, also es wurde nicht, hier ist das Frauenteam, hier ist das Männerteam, alle zusammen. Man hat natürlich, da geht bei mir dann immer direkt das Herz mit, auch Lachlan Morton mit reingenommen, der ja auch immer noch unterstützt wird von denen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon zum 25. Mal um Australien rumfährt. Der ist auch mit genauso dabei und teilweise das Aushängeschild. Also die machen schon so auch im Sinne der Gleichberechtigung und alle, machen die schon viel richtig oder geht das in eine Richtung, die ich sagen würde, ganz gut ist?
Absolut, ja. Und vor allem für das Team ist das ja jetzt schon mal ein Rieseneinstart in die Saison.
Ja.
Also, dass die gleich das erste Rennen sozusagen gewinnen, weil sie hat dann ja auch im Endeffekt die Rundfahrt gewonnen, also auf der letzten Etappe hat sie sich das nicht mehr nehmen lassen. Die wurde dann gewonnen von Chloe Dygert vom Team Canyon SRAM. Ist ja auch ganz interessant, die Mannschaft hatte ja im letzten Jahr mit Ksenia Werdumer die Tour de France der Frauen gewonnen und bedingt dadurch natürlich auch nochmal haben sie jetzt einen neuen Sponsor, also da ist jetzt eine Kryptowährungsbörse mit drin. Ja, Sonderkrypto aus Polen.
Ja.
Und kam nochmal natürlich ein finanzieller Schub und die haben jetzt auch nochmal andere Möglichkeiten in diesem Jahr. Ja, genau, haben dann die dritte Etappe zumindest einen Tagessieg bei der Tour Down Under da geholt. Wie gesagt, die Etappe hatte, meine ich, sogar mehr Höhenmeter als die zum Belanga Hill. Aber die waren halt gleichmäßig auf die Strecke verteilt und das Finale war nicht so schwer. Mhm. Also wenn man da sieht, irgendwie 11 Fahrerinnen in der ersten Gruppe hinter Chloe Dygert. Am Ende dann, wie gesagt, gewonnen die Gesamtwertung von Noemi Rüegg. Und für das Team, also die gehören ja nicht mal zur Women's World Tour, sondern eine Kategorie drunter,
ja.
Ist das ein Riesenerfolg.
Aber auch keine deutsche Fahrerin dabei dieses Jahr, ne? Also bei der überhaupt keine einzige Deutsche bei der Tour Down Under, sag ich mal. Oder ja.
Wurde keine
berücksichtigt.
Abgeordnet.
Ja. Schade. Aber nun ja. Fürs Education oder jetzt, wie heißt denn jetzt Education Oatley? Freut mich das sehr. Also wie gesagt, ich habe da schon durchaus Sympathien. Konnten denn, um die Moderationsbrücke des Jahres zu bilden, konnten denn die Herren von Education First das an die Leistung der Damen anknüpfen, frage ich dich, Thomas.
Bedingt, würde ich sagen.
Bedingt.
Bedingt. Im Rahmen heißt, ihrer Möglichkeiten.
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ja, da sind sie aber unter ihren Möglichkeiten geblieben.
Ich habe aber gar nicht mehr auf dem Schirm, um ehrlich zu sein, wer jetzt von EF da am Start war bei der Tour Down Under.
Esteban Chaves ist 26. geworden. Als der Name,
den. Er war auch schon der stärkste Fahrer der Mannschaft, also mit Lukas Neruka und Markel Beloki, übrigens der Sohn von Joseba Beloki.
Das habe ich auch letztens gelesen und dachte ich mir, ach du Scheiße. Das sind schon die Söhne von den Fahrern, mit denen wir mitgefiebert haben, mit dabei.
Ja, genau. Tatsächlich mit 19 hat der Saar dieses Jahr sein zweites Profi-Jahr schon. Der war da auch am Start. Also eher eine Perspektivmannschaft, die da am Start hatten, als jetzt die.
Das muss ich mir auch merken. Du hast manchmal so Formulierungen, eher eine Perspektivmannschaft. Ich glaube, dass wenn meine Tochter wieder mit ihren 9-jährigen Mädels irgendwo bei einer Turnier dabei ist und nicht gewinnt, dann sage ich auch, das ist halt eine Perspektivmannschaft. Da macht euch nichts draus.
Ja. Warum nicht?
Ja, ja, nee, gut. Das sind nur so Formulierungen, die man, wenn man vielleicht nicht unbedingt gelernter Sportjournalist ist, nicht so geläufig sind. Ne? Deswegen freue ich mich dann mal sowas lernen zu dürfen.
Man muss es ja positiv sehen und die Leistung auch in Relation setzen. Klar war ja bei dem Rennen, dass es das Heimrennen ist, des Teams Jayco Alula, beziehungsweise bei den Frauen waren es die von Liv Alula. Jayco heißt die Mannschaft da in Australien. Also die hatten vorher bei der australischen Meisterschaft, ja, wieder ihre Vereinsmeisterschaft im Prinzip gemacht, wie jedes Jahr. Aber für ein ganz anderes Team, was extrem erfolgreich bei der Rundfahrt, nämlich für die Mannschaft Red Bull Bora Hansgrohe wieder.
Und die haben doch hinterher mehr als eine Flasche aufgemacht, oder? Ralf Denk kann auch sagen, jetzt schon mal, also einen viel besseren Saison-Einstieg hätte man kaum bekommen können. Australischen Fahrer, der Etappen gewinnt, man hat die ersten Siege drin, also da kann man, also ich will nicht sagen, dass man sich jetzt wegen den Siegen bei der Tour d'Andorra zurücklehnen kann, aber es nimmt zumindest mal ein ganz kleines bisschen Druck vom Kessel.
Nee, sie haben 3 Etappen gewonnen, ja. Mit Sam Welsford und auch noch den 3. Platz in der Gesamtwertung durch Neuzugang Finn Fischer-Black geholt, also schon extrem stark. Ich habe hinterher gelesen von sportlichen Leiter Bernhard Eisel, dass die extrem zufrieden waren natürlich. Sam Welsford hatte auch im letzten Jahr, waren es 2 oder 3 Etappen bei der Tour d'Andorra, waren auch 3 gewonnen. Den Rest der Saison, ja, der lief dann nicht ganz so erfolgreich, sage ich mal so.
Nö, also der verschafft sich halt früh genug sein Ruhekissen, ne, für den Rest des Jahres.
Ja,
dann schreibst du auch deinen Artikel mal vor. Also einfach mal im Januar voll reinklotzen und dann Februar
krank. Im Januar das Weihnachtsgeld erarbeiten.
Genau.
Ja, das wär's. Nee, aber ich wollte darauf hinaus, dass ich mir schon vorstellen kann, weil es ja die Ambition auch nach dem Einstieg dieses Getränkekonzerns ist, ganz bei den ganz Großen dann mitzuspielen. Also sprich auf ein Level zu kommen mit UAE und mit Wismar. Man merkt schon jetzt in den ersten Rennen der Saison, finde ich, dass da die gesamte Mannschaft nochmal irgendwie so einen kleinen Leistungssprung gemacht hat und das schon in die richtige Richtung geht.
Eine Frage muss ich dir mal stellen oder möchte ich dir stellen. Und wenn du jetzt sagst, ja, nee, weiß ich gar nicht, ist auch überhaupt nicht schlimm, weil A, du hast jetzt keine Möglichkeit, dich vorzubereiten. Von den Budgets her, wenn man sich jetzt UAE vielleicht noch dann wer ist denn sonst noch hier, Wismar und Red Bull, sind die so weit auseinander oder wie sieht das budgettechnisch, und du hattest eben die Mannschaft aus Kasachstan angesprochen, Astana, sind die budgetmäßig eigentlich mittlerweile näher beieinander oder sind die, wie sieht das aus? Kannst du das sagen? Weißt du das? Oder so, oder ungefähr auch meinetwegen nur, oder wenn du sagst, bevor ich was Ungefähres sage, gucke ich lieber beim nächsten Mal nach?
Also tatsächlich interessant ist ja, dass da in der letzten, sage mal, Jahr keine neuen valablen Zahlen mehr aufgetaucht sind, was diese Teambudgets angeht. Aber ich sage mal, 2023 hat man ja mal gesagt, der State of the Art, also an der Spitze drunter irgendwo, Ineos vor mit rund 50 Millionen vor einem Team UAE und Team Jumbo Visma. Dem ist aber nur noch mitnichten so. Ineos hat man gemerkt, die letzten Jahre, die mussten ein bisschen sparen, beziehungsweise
da ist die Luft raus irgendwie.
Haben natürlich auch ja, einige, wie soll ich sagen, teaminterne Probleme. Und das Team UAE hat natürlich nochmal finanztechnisch auch enorm zugelegt an Budget. Und das Team Astana, XDS, Astana Team heißen sie ja jetzt, ist in ungefähr, also schätze ich jetzt mal so, auf einem Niveau mit UAE fast, bisschen vielleicht über Wismar Liesebike, und Red Bull Bora Hansgrohe wird nicht viel weiter drunter stehen, glaube ich. Und bei Ineos ist es ja auch noch ganz spannend, es gibt Berichte darüber, dass die einen neuen Sponsor in der Pipeline haben, was dann irgendwann in näherer Zeit bekannt gegeben werden soll. Also daran sieht man ja schon, dass es denen vielleicht gerade etwas an Geld mangelt.
Denen mangelt es aber vor allen Dingen auch an Leistungen. Ich weiß nicht, ob man denn die einfache Gleichung Geld schafft Siege auch da machen kann. Aber wo willst du jetzt einfach die Fahrer herholen auch, ne? Also die du... Die
das ist es halt. Also es gab heute oder gestern ein Interview mit Alexander Vinokurov in der L'Equipe, wo er auch über so verschiedene Fahrernamen gesprochen hat, die er gerne hätte haben wollen oder versucht hat loszukaufen, wie in Vlasov zum Beispiel. Ja, hat aber nicht geklappt, also weil die einfach unter Vertrag sind.
Ja.
Und es ist halt nicht jeder Fall so, wie der Fall Sihan Uyttebroeks, übrigens ganz, wo wir schon bei dem Thema sind, Randanekdote, Wout van Aert.
650.000 Euro.
Der ist 2018 aus seinem laufenden Vertrag, trotz laufenden Vertrages zum Team Jumbo-Visma gewechselt und die ganze Sache ging dann vor Gericht mit seinem alten Team, Sniper Cycling heißen die, glaube ich, die Betreibergesellschaft. Und da ging es um eine Schadensersatzzahlung, die in, sag ich mal, erster Instanz schon bestätigt wurde vor geraumer Zeit.
Er hat auch schon bezahlt da, ne?
Genau, die hat meines Wissens nach sein Team auch für ihn bezahlt, sein jetziger Arbeitgeber, an seinen alten Arbeitgeber, aber also das war, wurde schon, also das ursprüngliche Urteil gab es schon vor geraumer Zeit von einem belgischen Gericht und dieses Gericht, was jetzt dieses Urteil gesprochen hat, ist letzten Endes sowas, ja, wie würde man das sagen, höheres Gericht nochmal, Supreme Court, sowas in der Art in Belgien, die das sozusagen nur nochmal bestätigt haben. Aber es geht um rund 600.000 Euro, die da bezahlt werden mussten. Also das war ja sozusagen der erste Präzedenzfall, dass ein Fahrer in einem laufenden Vertrag von dem Team weggegangen ist und dann gab es noch den Fall Uyttebroeks hinterher. Aber es ist halt auch tatsächlich so, dass die meisten Fahrer sich dann immer noch an ihre Verträge halten und jetzt nicht einfach ein Team kommen kann und sagt, hey, wir bezahlen euch 2 Millionen für Fahrer XYZ und dann ist er bei uns. So einfach geht's dann doch nicht.
Sprich, noch nicht.
Du brauchst halt erstmal 1-2 Jahre, um auch die Strukturen aufzubauen, um dein Team selbst ja attraktiv zu machen für so einen Superstar, also keine Ahnung, Tadej Pogacar, wenn der hat sogar, glaube ich, eine Ausstiegsklausel von irgendwas über 100 Millionen in seinem Vertrag, wenn das jetzt theoretisch jemand bezahlen würde, der wird ja auch sagen, was soll ich denn bei euch? Also wenn jetzt das Team Astana kommen würde und sagen würde, wir bezahlen das, dann würde er sagen, was soll ich denn bei euch? Bei euch kann ich, also ihr habt ja nicht die professionellen oder die auf dem Niveau die Strukturen, wie ich sie in meinem jetzigen Team habe, wie soll ich mit euch die Tour de France gewinnen?
Ja, das, aber so, also ne, wer weiß, was die einem erzählen dann auch. Also so ein Vigo Kurov, da kann ich mir schon vorstellen, dass der einem viel erzählt, aber da gehört halt auch die, was weiß ich, was machst du denn, wenn Pogacar jetzt 5-mal, bereits 6-mal die Tour de France gewonnen hat und dann steht der Astana da vor der Tür und sagt, ich zahle jetzt das Doppelte. Und du eigentlich denkst so, oh, habe ich jetzt schon so oft gewonnen, so, wenn ich jetzt, ne, wie alt bin ich jetzt? Wie alt ist er denn? 29 oder so? Soll ich jetzt nicht einfach noch 2 Jahre für das viele Geld fahren und dann höre ich auf? Oder ist er so ein gierig, ist jetzt das falsche Wort, weil es ist nicht gierig. Gierig wäre wahrscheinlich die Kohle zu nehmen, aber so heiß noch auf den Sport und so weiter, ich glaube, dass da werden wir noch in viele komische Situationen kommen.
Ja, es kommt drauf immer ein bisschen noch auf den Fahrer an.
Ja, natürlich, nur auf den Fahrer, ja. Also im Sinne
von... Wäre jetzt was anderes, wenn du jetzt einen Nachwuchsfahrer nehmen würdest, also keine Ahnung, wenn ich jetzt zu Pablo Torres gehen würde und die sage, ich gebe dir 100 Millionen, dann wäre das was anderes, als wenn du zu Tadej Pogacar gehen würdest, der schon genug Geld hat.
Mhm. Auch wieder wahr, ja. Wo sind wir dahin abgebogen gerade?
Von der Tour down
under
über ja. Das Team EF abgeschweift.
Ah ja, genau. Ich wollte wissen, wie das um die Kohle aussteht. Ja, 3 Siege für Welsford. An welchem
Tag? Wobei, ich möchte noch auf einen Tag eine Etappe genauer eingehen.
Das wollte ich gerade fragen. An welchen Tagen hat er denn nicht gewonnen und was war da los?
Es geht mir eher um den Tag, an dem er gewonnen hat, nämlich die 2. Etappe.
Mhm.
Das war dieser 2. Massensprint in Tanunda und da war es nämlich so, dass er einen Sprint von Danny van Poppel angefahren hat bekommen, aber dann van Poppel ausgeschert ist und ja, die Konkurrenz mehr oder weniger weggeblockt hat. Und der wurde dann ja zurückgesetzt auf den letzten Platz.
Interessiert ihn als Anfahrer aber jetzt auch nicht wirklich.
Und hat da, glaube ich, auch eine gelbe Karte bekommen, die es ja seit dieser Saison gibt, von der UCI. Und da war halt die Frage, oder es ist halt die Frage, hätte Welsford auch gewonnen, wenn jetzt seine Konkurrenten hätten mitsprinten können? Also schwieriges Thema, weil du kannst ja nicht den Teamkollegen dafür bestrafen, dass der Anfahrer sozusagen die Konkurrenten abräumt. Also der kann ja nichts dafür. Mhm. Also es war schon wirklich eine ziemlich unsportliche Aktion, wie ich fand.
Meinst du, das war Absicht?
Ja, ich kann es mir nicht anders erklären, weil der blickt noch einmal über die Schulter sogar und sieht ja den Fahrer von hinten kommen und weiß genau im Prinzip, was er tut. Und da sind wir dann auch wieder beim Thema Sicherheit und Stürze. Es gab, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, im Vorfeld der Tour und anderen gibt es immer so ein Kriterium.
Ja.
Und da gab es einen recht heftigen
Sturz. Oh ja, als in der Rechtskurve, die in die Zuschauer reingeflogen sind.
Genau, wurde auch eine Zuschauerin, war es, meine ich, verletzt. Ich habe aber hinterher nichts mehr gehört.
Ich überraschenderweise auch nicht über Verletzungen von den Fahrern. Also es hat mich auch ein bisschen irritiert. Also nichts wirklich jetzt das Extremes.
Ja, genau. Aber ja, es spielt halt wieder in das Thema rein und lässt mich fürchten, dass diese neuen Regelungen der UCI nicht wirklich eine Besserung gerade in so Massensprints bringen werden.
Gab ja jetzt auch in der Zeit, in der wir nicht gesendet haben, Diskussionen, wie kriegt man die Rennen langsamer, ne? Die einen führen eine Übersetzungslimitierung, die anderen dagegen und vielleicht wäre es auch schon hilfreich, keine 90 Grad Rechtskurven zu machen im Finale eines Sprints, jedenfalls so kurz vorher, dass man dann mal sich überlegt, wie gestaltet man die Strecke, anstatt dass man sich überlegt, ob man dem Fahrer jetzt noch eine 55-11 oder eine 54-11 gibt. Ich tue mich mit diesen ganzen Diskussionen da immer sehr schwer, weil ich mich da so wenig reinversetzen kann, einerseits, und andererseits denke, passieren muss aber trotzdem irgendetwas, weil so kann es ja nicht, weil also das, ich meine, es hat immer schon Stürze gegeben und alles, aber irgendwie habe ich den Eindruck, dass es nicht besser wird, obwohl ja eigentlich Technik und alles andere weitergeht und Sachen besser werden. Ich finde, das ist eine unglückliche Situation, also so unglücklich im Sinne von Unwohlsein. Also alles in vielen Bereichen unseres Lebens wird alles immer besser oder sicherer und man kann Sachen reparieren oder heilen oder sonst was, aber da kriegen wir es nicht hin.
Ja, aber man läuft ja da sehenden Augens ins Verderben, ja, sage ich mal, weil aus meiner Sicht gibt es halt zwei Faktoren, die oder drei Faktoren im Prinzip, die so schlimme Stürze oder heftige Verletzungen hervorrufen. Das eine ist die Risikobereitschaft der Fahrer, das andere ist das zweite die Streckenplanung, also gibt es da irgendwelche Gefahrenstellen, und das dritte ist einfach die Geschwindigkeit. Du kannst das Rad nicht zurückdrehen, aber du kannst in gewisser Weise ja Reglementierungen könntest du einführen, worüber jetzt auch mit Übersetzungsbeschränkungen etc. gesprochen wurde. Und ja, ich sehe das letzten Endes den Hebel, wo man am stärksten ansetzen könnte, weil, wie gesagt, das ist komplett was anderes, wenn ein Fahrer bei 70 stürzt, als wenn er bei 40 stürzt. Das ist einfach Physik. Und die Fahrer oder die Körper der Fahrer werden sich nicht so schnell der Entwicklung der Räder anpassen.
Man könnte aber auch an der Stelle, da warst du ja auch schon immer ein Fan von, vielleicht dann auch mal ein bisschen gucken, was man an der Kleidung machen kann. Ne? So Hosen, die vielleicht genauso beweglich sind, aber weniger schnell reißen und vielleicht auch ein kleines bisschen Schutz. Gab es ja auch immer mal wieder Versuche, Bestrebungen oder wie man es auch immer nennen mag, aber so richtig was rumgekommen ist dabei nicht. Und dann denke ich mir immer, man investiert so viel Kohle in irgendwelche Windtunnel-Tests.
Ja, aber es ist natürlich auch ein Problem, sage ich mal, dass der Profi-Radsport ja nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Fahrradindustrie ist.
Ja.
Sozusagen ein Randaspekt oder als Werbemittel für die Radhersteller oder, sage ich mal, Ausrüstungsbereitsteller genutzt wird und natürlich deren Primärfokus nicht darauf liegt, jetzt ein Produkt zu entwickeln, das die Sicherheit der Pro in einem Profirennen verstärkt, sondern eher darauf liegt, ein Produkt vielleicht zu bewerben, was in den Massenmarkt geht.
Mhm. Ja.
Und diese Sachen sind halt einfach, ja, sicherheitstechnisch vielleicht auch dann nicht unbedingt für einen Profirennen ausgelegt.
Aber sollten sie vielleicht. Und wenn es eine Hose gäbe, die, wo ich wüsste, dass wenn ich seitlich auf die Hüfte falle, wie auch immer, und ich kann es mir gerade nicht vorstellen, aber wie auch immer den Sturz für mich mildert, abdämpft und Verletzungen möglicherweise verhindert, wäre ich einer der Ersten, die dieses Produkt kaufen würden. Jetzt natürlich zu einem einigermaßen angemessenen Preis, ne? Aber
ich meine, es tut sich ja auch viel, also gerade was so Trainingsausstattung oder so angeht, auch für jedermann, sage ich mal, wenn ich mir ansehe, jetzt, wenn ich nur mal rausfahre aus der Stadt, wie viele an ihren Rennrädern mittlerweile mit Rücklichtern unterwegs sind.
Ja, was, stimmt.
Die Sichtbarkeit schon mal enorm erhöht oder reflektierende Kleidung etc. Das sind natürlich alles richtige Schritte, aber letztlich ja noch nicht der große Wurf.
Mhm. Ja, genau. Ein Schritt anstatt einen Sprung zu machen. Ja. Ja, er ist zurückgegangen, zurückgesetzt worden. Ja, ich finde es auch schwer, den Fahrer zu bestrafen, der eigentlich in dem Moment ja auch nicht Teil der Entscheidung war. Ne? Also die werden ja mit sicher ganz Wahrscheinlichkeit nicht morgens gesagt haben beim Start, so, und du räumst dann ab, sondern das war vielleicht auch eine bewusste, aber dumme Entscheidung, die der Fahrer getroffen hat. Aber denjenigen zu bestrafen, der davon profitiert vorne, bloß weil er im gleichen Team ist. Ich meine, wie wäre es denn, wenn er in einem anderen Team gewesen wäre? Der hätte auch davon profitiert. Ne? Also.
Ja, klar.
Also.
Aber ich finde es interessant, auch bei den neu eingeführten gelben Karten jetzt. Nach einer bestimmten Anzahl wirst du ja dann irgendwann gesperrt. Aber es gibt, oder beziehungsweise es war eine Diskussion in den sozialen Medien auf Radsport Insider oder Radsport-spezifischen Kanälen. Es gibt keine offizielle Statistik der UCI, wie der Stand aktuell bei gelben Karten ist.
Das heißt, ich kann jetzt nicht auf irgendeine Webseite gehen und sagen, das und das Team, der und der Fahrer, also so eine Rangliste.
Genau, und das Problem dahinter ist einfach, also Pro Cycling Stats beispielsweise, die wir hier sehr viel benutzen, haben auch versucht, dazu eine Statistik aufzustellen oder die Daten dazu erfassen. Das Problem ist einfach, dass verschiedene Veranstalter am Werk sind und manche von denen zum Beispiel gar keinen Jury-Report veröffentlichen. Also den gibt's zwar, aber der wird nicht öffentlich gemacht hinterher, wie es zum Beispiel bei Flanders Classics der Fall ist.
Ja.
Da kocht halt jeder sein eigenes Süppchen und die UCI schafft es nicht, weil es ja natürlich auch für die Zuschauer eine extrem wichtige oder relevante Information ist, zu wissen, hey, der Fahrer darf sich übrigens nichts mehr erlauben, ansonsten sitzt er jetzt mal 2 Monate zu Hause.
Ja, aber sagen wir mal so, wenn ich dir das jetzt, wenn du das nicht gewusst hättest, ne, und ich jetzt hätte dir das erzählt, hätte das nicht bei dir, also welche Reaktion wäre deine denkbarste gewesen? A, echt, wirklich, krass. B, ach ja, der Radsport. Oder C, wie, das kann doch gar nicht sein, du lügst mich an. Also welche wäre denn deine Reaktion wohl gewesen? Ich habe so eine Ahnung.
Ja, typisch würde ich sagen. Ja. Wundert
deswegen,
mich nicht.
Deswegen, ist richtig wundern tut es mich auch nicht. Aber es ist, so ist es halt. Das ist alles so kaputt. Und wir lieben es trotzdem so sehr. Ja. Was war denn am Willunga Hill? Also, wer hat den denn gewonnen?
Genau, lass uns noch kurz die Sprintetappen sozusagen abschließen, weil die letzten
1, 2 und 6, oder? Waren das nicht die Sprintetappen?
1, 2, ja genau, 1, 2 und 6. Und wenn ich noch eine Sache, einen Aspekt
immer,
davon
du darfst
ansprechen
so viel, du, immer.
Darf, sehr erfreulich in dem Sinne war das Abschneiden der Deutschen, zwar hat es nicht ganz gereicht für einen Etappensieg, am dichtesten war Phil Bauhaus dran auf Etappe Nummer 4, wo er hauchdünn Zweiter wurde hinter Brian Kukar. Aber zwei andere Namen, die sich auch noch hervorgetan haben, nämlich vorhin besagter Tim Thorn-Teutenberg bei seinem Debüt. Ich glaube, er war 3-mal in den Top 10, 2-mal Vierter, 2-mal Achter, also 4-mal sogar auf 4 Etappen in den Top 10. Das als Neoprofi finde ich schon extrem stark. Und Henry Ulich auch noch mit 23, extrem junger Sprinter vom Team Alpecin de Koenig, hat es dann mit Platz 6 einmal auf Etappe 2, Platz 9 auf der 4 und Platz 6 auf der 6 dreimal auch in die Top 10 geschafft. Macht viel Hoffnung für den Rest der Saison, dass man diese Namen jetzt noch häufiger hören wird.
Ja, ich sehe gerade auch nur bei der Willunger Hill-Etappe Zimmermann auch unter die Top 20 gefahren, ne, von Intermarché. Ja, und damit hat er immerhin einen Pablo Torres stehen lassen. Das muss man auch erstmal machen. Ja, und das war dann noch wie fast immer die entscheidende Etappe, wo ich tue mich immer schwer, den Namen auszusprechen, und zwar in diesem Fall ausnahmsweise den Vornamen, weil er sieht so falsch geschrieben aus, von Jonathan Narváez. Will man auch immer Narváez sagen, ne? An dem Namen ist irgendwie alles ungewöhnlich im Vergleich zu dem, was man sonst gewohnt ist. Aber so kann man sich ja auch abheben von der Masse. Ja, der hat die Etappe dann gewonnen zum Willinger Hill.
Um da noch die Vorgeschichte vielleicht, oder beziehungsweise die Etappe kann man nicht erklären, und die Vorgeschichte von Etappe 3, da ist nämlich, die hat Javier Romo gewonnen, von der Mannschaft Movistar, also Movistar da gleich mal mit einem super Einstand in die Saison, wo es ja zuletzt sonst nicht so gut lief, und der hatte dann das Ocker-Trikot, also was so Ockerfarben ist.
Das Otter-Trikot.
Ocker.
Ja, ich finde nur das Otter-Trikot gerade lustig.
Otter wäre auch lustig, ja. Also wenn er dann mit so einem Fell durch die
Gegend. Ja, also zu Karneval, so ein Otter-Kostüm, und damit kommst du dann morgens an den Start, und ich habe das Otter-Trikot heute. Entschuldigung, die Albernheit.
Der hatte das dann auf jeden Fall am Willunger Hill, und ja, die Taktik war interessant, weil der hat so eine, also sehr unkonventionell, oder seine Konkurrenten haben damit eigentlich nicht gerechnet, so eine Kamikaze-Taktik angewandt. Der wusste, er kann im Sprint, also der hatte halt nur einen geringen Vorsprung von ein paar Sekunden und war darauf angewiesen, nicht in den Sprint zu kommen gegen Narváez im Prinzip. Und was macht er? Greift einfach am Willunger Hill extrem früh an, wo keiner mit rechnet, und bringt alle anderen unter Zugzwang, fährt erstmal so 10 Sekunden raus auf den Rest. Wäre fast aufgegangen. Sie haben ihn dann aber tatsächlich auf den letzten paar hundert Metern noch eingeholt, und Nava ist extrem sprintstark, hat die Etappe gewonnen und durch die Zeitponifikation von 10 Sekunden auch die Rundfahrt.
Aber Finn Fischer Black, ich weiß nicht, gibt es nicht irgendwie so eine komische Bude, auch so eine Computer-Hacker, Finn Fischer, irgendwie, vielleicht weiß das einer der Hörerinnen oder Hörer, deswegen Finn Fischer klingelt bei mir immer irgendwie, auch ein starker dritter Platz, ne? Also auch da Red Bull mit glücklich gemacht, das hat ihm ja dann wahrscheinlich auch, das war auch an dem Tag, ne? Damit hat er sich auch den dritten Platz dann in der Gesamtwertung geholt, und ja, also macht Ralf Denk da auch sehr, sehr glücklich. Also können Sie zufrieden am letzten Abend in Adelaide eine kleine Feier veranstalten?
Auf jeden Fall, und die wird es ja freuen, weil die ja gerade, man sieht ja eine Strategie hinter dieser Transferpolitik, dass die keine fertigen Fahrer holen, sondern junge Fahrer, die noch Entwicklungspotenzial haben und die jetzt da auch die nächsten Schritte gehen.
Anmerkung noch für Bauhaus, dritter Platz in der Punktewertung, also der Sprintwertung. Natürlich ist Sam Welsford mit 3 Siegen, da brauchen wir jetzt nicht lange drüber nachdenken, wer da gewonnen hat. Brian Kokada ein zweiter, Phil Bauhaus dritter. Also auch für ihn scheint es sich gut anzugehen in der Saison. Und du hattest eben gesagt, wir freuen uns auf die deutschen Fahrer. Ja, kann man durchaus schon sagen, dass man da gerne hinschaut.
Ja, wenn man nochmal so die Trikots oder die Wertungen durchguckt, interessant auch, Nachwuchswertung gewonnen von Albert Witten-Philipsen, den Namen sollte man sich merken, der ist auch erst 18, jetzt Profi geworden bei Lidl Trek, und viele prognostizieren den eine sehr, sehr große Zukunft. Also Mats Pedersen hat beispielsweise schon gesagt, der wird in 2-3 Jahren mal mein Nachfolger werden.
Okay, das sagt er nicht, also muss er nicht sagen. Auch bis 28 schon sozusagen gebunden an Lidl Trek, ne? Es ist echt ein Trend, dass die Verträge immer länger werden. Also die Verträge sind wahrscheinlich genauso lang wie sonst auch, aber die Laufzeiten der Verträge sind länger. was haben wir noch? Ja, Bergtrikot. Gut, das ist da jetzt nicht so wirklich aussagekräftig bei der Tour Down Under. Okay, ihr habt ein Bild von der Tour Down Under bekommen. Wir hatten noch einen Programmpunkt übersprungen, den schicke ich jetzt noch nach hinten. Was sagen wir zu den Grand Touren? Also zu den Strecken der Grand Touren natürlich, ne? Also so richtig, richtig eingearbeitet habe ich mich noch nicht. Ich habe mich gefreut, mir so auf den ersten Blick, wenn ich an die Konturen denke und was ich jetzt schon weiß, sind zwei Sachen, die bei mir im Kopf so hängen geblieben sind. Und zwar das erste ist dieser etwas kuriose Start der Italien-Rundfahrt in Albanien, was ja auch zu der Verzögerung mutmaßlich geführt hat in der Vorstellung, hat man immer mal wieder gehört oder auch nicht gerüchtet. Bisschen komisch. Und dann auch der Start im Ausland der Vuelta. Aber da geht das, da geht's gesittet dazu, da fährt man in Turin, glaube ich, los, ne?
Genau, in Italien.
Finde ich sehr schön. Also diese ersten Etappen bin ich schon sehr gespannt drauf.
Es ist auch, glaub ich, tatsächlich Turin eine der wenigen Städte, die alle drei Grand Tours jetzt mal zu Gast hatten.
Ah. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist Köln. Oder meinst du als Grand Depart?
Sozusagen, ja.
Okay, Grand Depart waren wir nicht. Aber ich glaube, in Köln waren also alle. Naja, okay, Grand Depart, ja, das kann aber gut sein. Also, würde mich jetzt nicht wundern. Aber das müsste ich jetzt auch mal genauer recherchieren, um ehrlich zu sein. Das kann ich jetzt nicht sagen. Aber das stelle ich mir schön vor. Also die Italiener wissen zu feiern und die Vuelta dort. Und die Etappen sahen auch, meine ich, ganz interessant aus. Also von da aus fuhr man dann ja rüber an der Mittelmeerküste mehr oder minder lang. Da freue ich mich drauf.
Ja, es ist also, wenn wir die drei Dinge mal kurz so ein bisschen im Vergleich durchgehen. Die Vuelta-Strecke ist eine, ja, klassische Vuelta-Strecke, ja, sagen wir mal so. Mit dem Angliru dabei beispielsweise, mit Pola del Mundo, einer richtig schweren Etappe auf der 20, vielen Bergankünften.
Ja. Wie immer.
Ja, also klassische Vuelta-Strecke. Da weiß man, was man bekommt, mit der Besonderheit, die du gerade schon angesprochen hast, in diesem Jahr. Start in Italien und die fahren dann rüber. Ja, so langsam. Einen Tag sind sie, meine ich, sogar in Frankreich. Die Etappe 4 wird in Susa gestartet, genau, und endet in Voron.
Hatte aber auch, glaube ich, war das der Giro, die Vuelta, relativ viele Transfers, ne? Also zerfahren, was ja eigentlich nicht mehr so in die Zeit passt, oder man versucht es ja irgendwie zu vermeiden, aber ist da noch nicht passiert. Ja, willst du machen, ne? Sag ich mal.
Also interessant ist ja auch, wenn man sich mal die geografische Karte der Vuelta jetzt anschaut, dass die im Prinzip nur in Nordspanien, in Spanien unterwegs sind.
Ja.
Vielleicht auch da hat man aus den letzten Jahren gelernt, dass Südspanien jetzt, sage ich mal, im August, Mitte, Ende August, September doch eher riskant ist, sage ich mal, was die Hitze angeht.
Ja, habe ich mich auch gefragt, weiß ich allerdings nicht, ob man das, naja, du kannst jetzt nicht jedes Jahr nur noch den Norden besuchen, ne? Das wird auch schwierig, also da würde dann wieder diese, der Gedanke dessen,
ja, warum nicht?
Ja, nee, dann ist es ja, dann ist es eine Baskenlandrundfahrt irgendwann mal. Also ich würde dann eher dazu neigen zu sagen, okay, dann geht man halt wirklich dahin und sagt, dann machen wir es an einem anderen Jahr, Termin im Jahr.
Also es soll, also ich kann mir das schon gut vorstellen, weil soll ja auch gewisse Verschiebungen eventuell dann zum Kalender 2026, genau, seitens der UCI geben, dass da die Vuelta eventuell ein bisschen nach hinten rutscht im Kalender, und genau aus dem Grund.
Ja, und dann wäre das ja, dann würde ich ja sagen, ja, das ist ja super, dass man das dieses Jahr dann im Norden macht. Dann kann man im nächsten Jahr dann auch zu einem späteren Zeitpunkt des Jahres dann im Süden loslegen. Also finde ich, macht total Sinn, das dann auch so zu gestalten. Ich finde gerade den, also Giro-Seite ist auch immer, vielleicht, aber ich bin auch auf Italienisch, vielleicht sollte ich mal auf Englisch umstellen. Vielleicht bin ich dann auch ein bisschen zu blöd. Die Route 25. Ja, sollen wir noch die Tour de France?
Ja, Tour de France-Parcours ist ja schon relativ lange jetzt, sage ich mal, bekannt. Ja.
Hat die Montuno-Wahl,
damit macht man mich ja glücklich. Hat er jetzt nicht vom Hocker gehauen. Dich betrifft es ja eher nicht, wenn du nur die erste Hälfte verfolgst. Ja. Aber was für mich so ein bisschen der Wermutstropfen war, dass du nur eine große Bergetappe an einem Wochenende hast. Das heißt, du hast ja die großen Berge im Prinzip alle irgendwo unter der Woche. Ja. Also für die Franzosen natürlich egal, weil die Ferien haben.
Der Franzose arbeitet ja eh nicht während der Tour. Wolltest du
wahrscheinlich
sagen?
Wahrscheinlich haben die sich gedacht, ja gut, was wollt ihr jetzt? Wir haben in Frankreich Ferien, von daher egal, wann die Etappen sind, aber natürlich für Menschen, die dann unter der Woche im Ausland arbeiten, es ist dann vielleicht nicht so das Fernsehvergnügen, in das man kommt.
Dienstags, Ruhetags auch eher ungewöhnlich, ne?
Ja, bedingt dadurch, dass man natürlich den Nationalfeiertag da noch gerne auf jeden Fall mitnehmen möchte.
Ja, okay, verstehe ich. Also
genau, der 14. Juli ist dann Montag und dann macht man halt erst am Dienstag den Ruhetag. Das gibt ja auch das Reglement der UCI sogar her.
Ja, auch nur zwei Ruhetage. Wir hatten ja auch schon mal Jahre jetzt in den letzten mit drei Ruhetagen, wenn man schon am Freitag gestartet ist. Diesmal startet man wieder am Samstag, wenn ich das recht entsinne.
Genau, also in Lille ist ja der Start, also Nordfrankreich ganz klassisch. Es ist eine Tour de France, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, die auch komplett nur auf französischen Straßen fährt.
Mhm.
Ohne mal irgendwo im Ausland zu sein.
Abzubiegen, ja, das stimmt, würde ich jetzt so zustimmen. Außer, dass man, also ich würde nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass man hier bei Etappe Nummer 14, 15 nicht zumindest mal nach Spanien drüber schaut im Baskenland bei dieser einen. Also, weiß ich nicht, würde ich nicht drauf wetten, sagen wir mal so. Und sei es nur aus Versehen, wenn man da falsch abbiegt. Die Etappe von Pau. Darüber, aber jetzt Ziel, Ankunft und Start sind immer in Frankreich. Ja, also Ventoux ist dabei, damit hat man mich ja schon mal ein bisschen beruhigt. Muss ich noch gucken, wie ich das mache in Australien mit dem, warum ich mir ein VPN besorgen muss da mal für einen Monat, dass ich dann irgendwie die deutsche Zusammenfassung gucken kann. Naja, sagen wir mal so, ich werde es schon irgendwie hinkriegen.
Ja, und das, was jetzt am jüngsten noch ist, also es hatte sich ja ewig hingezogen, ursprünglich wollten sie die Strecke im November schon vorstellen, war dann jetzt erst im Januar die Giro-Strecke, wie du schon gesagt hast, mit dem Auslandsstart in Albanien, was erst sehr frohlockend war, sage ich mal, mit diesen drei Etappen, die schon sehr anspruchsvoll sind. Der Rest der Giro-Strecke, der jetzt vorgestellt wurde, konnte, finde ich, die Erwartungen nicht halten. Also es ist auch wieder recht kurios, wenn man sich die Gesamtanzahl der Höhenmeter anguckt, ist es eine extrem harte Rundfahrt. Ich meine, ich immer noch mit über 50.000. Aber du hast halt viele Etappen, wo Berge schon früh irgendwie in der Etappe sind. Also die klassische Etappe dafür ist diese Etappe über den Mont Tirolo. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche von denen das jetzt hier war. Diese Etappe nach Bormio, Etappe 17.
Ja, ich sehe es hier noch auf einem ganz komischen.
Da fahren sie über den Mont Tirolo, aber nehmen sie ihn von der leichtesten Seite oder die leichteste Passage und da ist halt 50 Kilometer vom Ziel weg und das Ziel fadet so aus. Also da geht es zwar leicht bergan, gibt auch noch einen kurzen Anstieg, aber es ist jetzt nicht die klassische Mortirolo-Etappe, wie wir sie kennen. Es gibt noch eine zweite Etappe nach Asiago, das ist die 15, meine ich.
Mhm.
Die führt über den Monte Grappa, ein Bergriese. Also
ein
25
Berg wie ein Schnaps.
25 Kilometer bergauf, aber der Berg ist mitten in der Etappe. Von da oben aus sind es fast noch 100 Kilometer ins Ziel. Und auch die Etappe, ja, ist so ein bisschen, finde ich, verschenkt. Das zieht sich so ein bisschen durch den Giro. Es fehlt so diese große, klassische Dolomiten-Etappe. Und wenn man sich auch mal die Etappenlängen anguckt, war der Giro ja zuletzt noch eine oder die Rundfahrt eigentlich, die auch mal, ja, sag ich mal, so eine 7-8-Stunden-Etappe reingebaut haben. Bergetappe mit über 210 Kilometern, über 3-4 Pässe. Findet man auch nicht.
Aber, und, ja, da sind ja die Meinungen eh gespalten, ne? Also.
Ja, genau. Also da kann man ja, wunderbar argumentieren. Modernisierung des Radsports, kurzweiligere Formate, genau, da gibt's Befürworter und, Gegner, sage ich mal, da kann man die Organisatoren ja vollkommen nachvollziehen.
Ja.
Was ich ein bisschen auch noch, ja, wo man dem Giro ja schon fast was unterstellen kann, ist, dass es nur einen Berg gibt, nämlich die Etappe bei den Colle delle Finestre, das ist die 20, nach Sestriere, ist der einzige Berg, glaube ich, der über 2000 Meter geht, dass man auf Gedeih und Verderb in diesem Jahr vermeiden wollte, ein ähnliches Desaster zu haben wie im letzten Jahr mit dieser Etappe über den Umbralpass, wo es hin und her ging, Organisatoren gegen Fahrer, gegen den Austragungsort, die Etappe dann verkürzt wurde, ja. Dass man sowas unbedingt vermeiden will, ja, und dann diese Etappe auch wirklich dann Ende Mai gelegt hat, dass das Risiko für schlechtes Wetter da auch extrem gering ist.
Oder dass man vielleicht auch den einen oder anderen Fahrer nicht bevorzugen möchte, aber zumindest eher eine Chance geben will, ne? Indem man nicht so viel Höhenmeter, nicht so hoch geht und so weiter. Wer weiß, also hältst du das für komplett ausgeschlossen?
Ja, ich würde sagen, also vom Profil her wäre das ein Giro gewesen, vor 2 Jahren vielleicht für einen Wout van Aert sogar. In diesem Jahr traue ich es ihm eher nicht zu. Also er wird den Giro fahren, wenn ich es richtig im Kopf habe, dieses Jahr. Aber ja, nicht mit der Ambition in Richtung Gesamtwertung, denke ich.
Warum nicht?
Warum sollte das tun?
Heute die kritischen Fragen.
Weil, glaube ich, einfach er auch nicht mehr ganz vielleicht auf dem Niveau ist oder noch nicht wieder auf dem Niveau ist, auf dem er war, bevor er diese 2 Stürze hatte.
Ich bin gespannt. Also irgendwie, warum auch immer, hast du das Auftritt in der Cross-Saison gesehen?
Ja.
Jetzt am letzten Wochenende. Ich fand ihn fast, ich will nicht sagen, dass er stärker war als Mathieu van der Poel, weil niemand ist in dieser Saison stärker als Mathieu van der Poel. Das ist einfach verboten.
Was mir aufgefallen ist tatsächlich, dass er auf dem Crossrad erstaunlich viele Fahrfehler für seine Verhältnisse gemacht hat.
Absolut. Schon peinlich viele Fahrfehler. Ich bin aber trotzdem jetzt mal von diesen Fahrfehlern abgesehen, unangenehme Sache, aber ich fand ihn extrem stark. Also auch, es sah zwar bei ihm immer im Vergleich, ich finde, bei ihm sieht es nach Arbeit aus, was bei Mathieu van der Poel nach elegantem Fahrradfahren aussieht. Aber ich fand ihn stark und deswegen dieser Start jetzt bei der WM, ne, hier gehen wir auch so ein bisschen jetzt schon ins nächste Thema rein. Ich glaube nicht, dass er das, also ich habe lange überlegt, warum er das macht. Ich glaube, es hat etwas damit zu tun, weil er sich wirklich sehr gut fühlt. Und wenn er sich das jetzt so ein bisschen bewahrt und auch mit rüber retten kann, vielleicht, möglicherweise, ne? Wer weiß. Also ich hätte noch vor ein paar Wochen gesagt, nee, du Wout, ich weiß auch nicht, das scheint mir nichts zu werden. Und irgendwie bin ich ganz guter Dinge. Ich kann auch nicht erklären. Also es gibt keine vernünftige oder logische Erklärung, die ich dir da liefern könnte. Aber irgendwie irgendwas in mir sagt, das wird was Gutes. Und machen wir uns nichts vor. Ewig viele Jahre hat er auch nicht mehr.
Nö, es ist auch 30, ja.
Ja, also ich bin über. Bitte?
Die Jungen drücken.
Ja, genau, die Jungen drücken und er wird nicht jünger und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt und ich kann mir gut vorstellen, dass da was, dass ihm das auch sehr bewusst ist und dass er deswegen auch durchaus sich dessen klar ist und er deswegen da diesmal beim Giro top vorbereitet stehen wird. Oder auch vielleicht deswegen, vielleicht ärgert er sich auch ein bisschen, dass er so wenig Crossrennen gefahren ist dieses Jahr bisher. Weil ihm das fehlt, aber andererseits dieser Fokus auf die Straße, vielleicht ist es genau das, was er braucht und das wird er ja bei Paris-Roubaix und bei Giro da alles reinwerfen.
Ja, aber interessant ist bei der Mannschaft ja auch, dass sie hinsichtlich des Giros mit Olaf Koy einen anderen Sprinter noch mitnehmen, wo du eigentlich sonst sagst, oh gut, eigentlich dieses Punktetrikot ist Wout van Aert vorbehalten, bedingt dadurch, dass er auf diesen bergigen Etappen schon immer vorne mitsprinten kann. Und sie haben damit Simon Yates, ja, Neuzugang, der den Giro auch gewinnen will in der Gesamtwertung.
Mhm. Ja, aber auch da, ne? Hast du einen Wout und hast du einen Yates zusammen da irgendwie am Start, das kann ja auch nicht schaden. Also, ne, da bin ich ja, also das, die Telekom ist mit 3 Spitzen reingegangen, ne? Dann werden, also ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr wenn ich sagen würde, ich bin sehr aufgeregt, wäre das falsch, aber ich vielleicht ist es auch der Wunsch der Vater des Gedanken, dass ich gerne Wout das mal sehen würde in der Grand Tour vorne mit als derjenige, der auf eigene Kappe fahren kann. Weil, dass das spannend würde, da sind wir uns, glaube ich, einig. Da muss man nicht viel drumherum machen.
Absolut, ja.
Ja, haben wir noch was oder haben wir jetzt erstmal?
Nö. Die Cross-WM noch, ja.
Cross-WM, ja genau. Also habe ich ja jetzt schon eigentlich fast alles aus Versehen an dem Punkt jetzt gesagt, müssen wir einfließen lassen. Nächstes Wochenende. Ja, Mathieu van der Poel nicht viele Rennen gefahren dieses Jahr, aber wenn er gefahren am Start war, ich glaube, wenn man sagt, dass er, wie soll man sagen, dominiert ist irgendwie nicht das richtige Wort, weil dafür ist er zu wenig gefahren. Aber wenn er am Start war, hat das einfach so dermaßen elegant durchgezogen, war schon sehr beeindruckend, hat sich dann zwischendurch mal kurz ein Rippchen gebrochen, boah, wie ich auch denke, boah, dann ist so, ich glaube 3 Wochen später war er dann schon wieder am Start und zwischendurch in Spanien hat er wahrscheinlich auch nicht wenig trainiert. Wout wenig Rennen gestartet, ist mal hier 4. geworden, mal 2., glaube ich, 2-mal. Immer sehr solide, immer sehr gut, aber wie du schon sagst, beim letzten Mal hatte ich habe, glaube ich, nach 4 Fahrfehlern aufgehört zu zählen, also 4-mal Lager da auf einmal in Maasmechelen. Und das passiert bis jetzt Mathieu van der Poel gar nicht. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie das ausgeht. Wie nimmst du das wahr? Also siehst du unter normalen Umständen, ne? Also mit normalen Umständen meine ich, es geht nichts kaputt bei den Fahrern, also kein Materialschaden, obwohl Mathieu van der Poel auch gezeigt hat, dass er mit einem kaputten Schuh oder kaputten Pedal oder was das war, einfach ein WM-Rennen alleine zu Ende fahren kann. Wie siehst du das? Gibt's Mathieu, dann lange nichts, dann Wout und dann der Dritte?
Ich würde mal so sagen, es gibt nicht vieles, was der Konkurrenz Hoffnung machen kann in diesem Jahr. Tatsächlich da Mathieu van der Poel ernsthaft in Gefahr zu bringen, haben wir noch nicht gesagt, dass dieses Jahr in Frankreich, in Wien,
ja.
Die WM, letztes Jahr waren wir in Tabor, davor in Hogerheide, also Tabor, Tschechien, Hogerheide, Niederlande und nee, glaube ich nicht, dass da irgendjemand ernsthaft Van der Poel gefährden kann, weil ich glaube, der ist auch so fokussiert darauf, weil das sein letztes Ziel jetzt im Cyclocross ist, diesen Rekord, also es wäre dann sein 7. WM-Titel, dann würde er mit Eric de Vlaeminck gleichziehen, der in den 60er, 70er Jahren 7-mal Cyclocross-Weltmeister wurde. Vielleicht eventuell holt er nächstes Jahr dann noch den 8. Titel, damit er den Rekord allein hat. Ich glaube, das ist wirklich das, was ihn jetzt noch antreibt, um überhaupt noch auf dem Crossrad zu sitzen. Und der ist so fokussiert. Und man hat ja gesehen, in sämtlichen Rennen, in denen er jetzt am Start stand, in diesem Jahr, da war überhaupt gar kein Kraut gewachsen. Nee. Und für mich ist es eigentlich nur eine Frage, wie viele Runden es jetzt dauert, bis er dann vorne wegfährt.
Ja, man könnte den auch einfach auf dem BMX-Rad setzen und mitfahren lassen und der wird das Ding abschießen. Aber Cross ist immer alles möglich, ne? Also auch
absolut, ja.
Da, wo er sich die Rippe gebrochen hat, sowas, ne, das hat man gar nicht so richtig mitbekommen und das war auf einmal und ja, ist er trotzdem zu Ende gefahren. Wünscht natürlich niemand keinem. Auch technischer Defekt soll niemals irgendwo passieren. Aber ausgeschlossen ist es auch nicht. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also am Samstag oder am Sonntag?
Sonntag ist das
2. Februar.
Der Männer. Samstag sind die Frauen.
Der hat nicht am letzten Wochenende noch der deutsche U23 bei den U23 bis so einen 2., 3. Platz gemacht oder so etwas. Also auch bei der Juniorenwertung durchaus auch mal aus deutscher Sicht erfreulich, dass da was nachkommt. in welchem Rennen das war, habe ich auch nur irgendwo die Überschrift von gelesen. Das war letztes Wochenende, war doch Mars Mechelen, ne? Und da, na okay, die U23 ist jetzt natürlich hier nicht aufgelistet oder finde ich nicht so schnell. Aber da war doch etwas, welcher Deutsche hatte denn da? Du weißt gar nicht, wovon ich spreche, ne? Gib mir eine Sekunde, dann habe ich es wieder. Wie hieß er denn? Peinlich, peinlich. Können wir noch kurz ansprechen, noch was Unschönes? Hier den Sturz von den, oder was heißt den Sturz? Die abgeräumten Bahnfahrer.
Auf Mallorca.
Ja. Mal 89-jähriger Autofahrer da. Also ich möchte nichts Schlechtes über alte Autofahrer sagen. Aber irgendwann muss man sich doch auch mal überlegen, macht das wirklich, also diese Überprüfung eines Führerscheins finde ich jetzt gar nicht so die schlechteste Idee.
Ja, es ist leider traurig, was jetzt in dem noch so jungen Jahr wieder an Unfällen passiert ist. In Italien
ist eine
Nachwuchsfahrerin in der Nähe von Trento gestorben. Und kurz darauf, jetzt am Montagvormittag, war dieser Unfall auf Mallorca, wo ein 89-Jähriger in eine Gruppe, also die deutsche Bahnrad-Nationalmannschaft, halt einfach reingefahren ist. Mhm. Und die mussten alle ins Krankenhaus. Zum Glück niemand lebensgefährlich verletzt. Aber ja.
Ist halt scheiße. Also muss man nicht drum herum reden, das ist halt scheiße.
Absolut, aber was ich dann immer wieder erstaunlich finde, es ist tatsächlich einer der wenigen Momente, so traurig das klingt, wo der Radsport auch in den Massenmedien irgendwo stattfindet, außerhalb der Tour de France, wenn solche Sachen passieren. Und was ich dabei erstaunlich finde, ist dann, wie wenig Wissen offenbar in der breiten Masse über so Sicherheit im Radsport nur vorhanden ist. Mhm. Weil wenn man dann mal bei anderen Medien die Ansätze oder Erklärungsansätze versucht nachzuvollziehen oder auch Interviews, wenn die geführt werden, was da für Fragen gestellt werden. Da reden wir.
Hat nicht keinen Helm an.
So zum Beispiel, ja. Mhm. Da geht's dann los. Also da reden wir über extreme Fachfragen fast schon, wo die anderen halt so grundlegende Sachen erstmal auf die Probe stellen und sagen, hey, die haben übrigens das und das mittlerweile schon. Aber ja, es ist schwierig. Also man weiß jetzt auch noch nicht genau, wie der Unfallhergang da war.
Finde ich auch, ist gar nicht so richtig wichtig, weil ist nicht richtig wichtig, aber es passiert so viel und man denkt immer, das wird immer mehr und wie soll ich das formulieren? Ich glaube, ein Teil des ganzen Gravel-Aufkommens hat auch damit zu tun, dass die Leute von den Straßen runter wollen. Ne? Und dann lieber sagen, dann fahre ich halt die Waldwege, bin ich mehr so schnell, aber da kommen halt weniger Autos, die mich platt fahren im Zweifel. Also ich glaube, das ist durchaus hat dieser Gravel-Boom ein Teilaspekt des Ganzen ist, dass die Straßen unsicherer werden und dass immer mehr passiert und dass immer mehr Leute platt gefahren werden. Und da wird jetzt ein Sechser, die junge italienische angehende Profifrau, Dame oder Profidame tot gefahren worden. Heute kriege ich irgendwie von italienischen Radbekleidungsfirma hier Newsletter, wir machen jetzt unsere Autos werden alle mit Aufklebern versehen, 1,50 Meter Abstand und so, wir müssen mehr tun für die Sicherheit. Ja, das stimmt alles, aber es ist alles immer so unschön.
Also, ja, aber das ist ja also kein reines Radsportproblem, sondern es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Du kannst es ja letzten Endes nur über eine Gesamtsensibilisierung aller Verkehrsteilnehmer für das Thema machen. Auf Mallorca, soweit ich das mitbekommen habe, also das letzte Mal, als ich da war, ist jetzt auch schon 3 oder 4 Jahre her, machen die schon extrem viel, was die Sicherheit von Radfahrern angeht. Und ja, da weiß man auch irgendwann nicht mehr, wo man noch ansetzen soll.
Ja.
Also ich weiß, ich kenne jetzt die Person nicht, die den Unfall verursacht hat, aber es ist halt immer ein fader Beigeschmack, wenn es dann heißt, es war ein 89-Jähriger, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist, sich mit 89 noch hinter ein Auto zu steuern.
Ja, oder bin ich gar nicht so sehr gegen, Aber dann soll man es wenigstens irgendwie alle Jubeljahre mal kontrollieren lassen oder so. Dann ist das ja auch kein Problem. Und das ist ja auch, der Mann wird ja auch, ist ja auch nicht glücklich damit. Auch hoffe ich mal. Nee. Ne? Also gehe ich von aus. Und ja. Übrigens, Benedikt Benz, der 17-jährige Crosser, hat die, was ist das, MJ, das heißt das Men's, Women, Junioren, wenn Jugend, irgendwie ein 17-jähriger Junior, Deutscher. Ja. Der da auf Hoge Heide gewonnen, der Monde gewonnen, also vielleicht ist der auch noch eine Hoffnung für die Weltmeisterschaft im Cross. Aus deutscher Sicht. Müssen wir mal gucken, wo die fahren, also in welcher Wertung, also ob die eine eigene Wertung, also ein eigenes Rennen bekommen oder woanders wieder mitbefahren, das ist ja auch immer so kompliziert. Ich glaube, wir werden es schon rausfinden, wenn wir möchten. Da bin ich ganz optimistisch. Gut, ich würde sagen, das ist jetzt zum Einstieg mal das erste wieder gewesen. Ihr hört uns jetzt öfter, anderthalb Stunden, das muss reichen. Da denke ich, kann so mancher mit glücklich sein. Bedanke mich bei dir, Thomas. Und jetzt gehen wir mal ganz husch ins Körbchen, damit wir morgen wieder fit sind, oder?
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und vielen Dank für den Kickoff ins neue.
Ja, genau. Und danke an alle Hörerinnen und Hörer. Auch die eine Person, die uns 10 Stunden auf Phonic gespendet hat, mit dem Sinne, so nach dem Motto, dann geht's jetzt auch endlich hoffentlich los oder damit es hier weitergeht. Danke, sowas. Ich sag nicht, dass wir das brauchen, damit es losgeht, weil wir hätten es auch sonst schon vorher losgehen lassen wollen, tun. Aber das, zumindest kann man immer sehr drüber schmunzeln und deswegen vielen herzlichen Dank. Wenn ihr Möglichkeiten sucht, uns zu unterstützen, werdet ihr finden oder fragt sonst einfach. Und ja, viel Spaß beim Cross nächste Woche oder wenn ich diese Sendung veröffentlicht habe, übermorgen. Tschüss.
Ciao.